sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, das Wort, das uns geschenkt ist als Predigtext für den heutigen Sonntag, ich habe es eben zu Beginn schon gesagt, es steht in Nehemia 8, der Vers 10. Wir lesen da im Alten Testament. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Amen. Ihr möchtet uns beten. Himmlischer Vater, Jesus Christus, du Heiliger Geist, wir wollen dir Dank sagen für dein teuerwertes Wort, das du uns heute Morgen schenkst. Für diesen Zuspruch aus dem Mund des Propheten Esra und Nehemia, dass du zuerst dem Volk zugerufen hast und dass wir heute Morgen hören dürfen für unser Leben. Herr, ich möchte dich bitten für die Brüder und Schwestern, die jetzt dieses Wort hören in der Predigt, dass du es ihnen zu Herzen gehen lässt und dass du ihnen ganz deutlich machst, welche Freude sie in dir haben dürfen und dass sie durch diese Predigt, durch dein Wort, neue Stärke und Kraft und Zuversicht finden. Das wird nur dann gelingen können, Herr, wenn du diese Predigt segnest. Und darum wollen wir dich bitten, Herr, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, dieses Wort, das wir als Predigtext hören, das du heute Morgen für dein Leben gesagt bekommst, seid nicht bekümmert, die Freude am Herrn ist eure Stärke, ist ein ganz altes Wort, über 2500 Jahre alt. Und es ist als erstes hineingesprochen in eine furchtbare Situation der Kümmernis und der Sorge. Das Volk Israel war 40 Jahre in babylonischer Gefangenschaft gewesen. Viele waren getötet worden. Kaum einer, der damals noch in Jerusalem gelebt hatte, vor dem Gang ins Exil, ist mehr am Leben. Das wunderbare Jerusalem, diese schönste Stadt der damaligen Zeit, zerstört, nicht in Schutt und Asche. Und ein kleiner Haufen macht sich aus dem Exil, nachdem die Babylonier durch die Perser gestürzt sind, zurück dort nach Jerusalem. Die finden einen Trümmerhaufen vor. Da ist nichts. Nicht nur, dass da nichts ist. Die sich um Jerusalem angesiedelt haben, die Menschen dort sind, den Juden, die wiederkommen, feindlich gesinnt. Nämlich zu essen, da gibt es keine Äcker und die Menschen, die in ihrer Nachbarschaft wohnen, sind ihnen feindlich gesinnt. Greifen sie immer wieder an und töten viele von ihnen. Jetzt wollten sie da einen großen Neuanfang machen und finden nur eine Trümmerwüste. Jetzt fangen sie als erstes an, eine Mauer zu bauen, dass wenigstens da, wo sie schlafen, eine Befestigung ist. Sie fangen an mit der Stadtmauer. Nachdem sie diese Stadtmauer gebaut haben, sehen sie doch, es ist immer noch nicht viel was gewonnen. Damit sie Stadtmauer, aber was beschützen wir eigentlich? Wie sie da sind in dieser Verzweiflung, haben nicht genug zu essen, sind vom Leben bedroht, müssen kämpfen. Steht es in der Bibel nicht, die haben gebaut, denn der eine hat einen Stein zu mauern, den anderen das Schwer zu verteidigen. Wie sie da in dieser Situation sind, da kommen Nehemia und Esra und die Leviten, also die Theologen, und die rufen das ganze Volk zusammen, diesen kleinen Rest. Und dann lesen sie im Wort, Esra legt ihnen die Schrift aus. Und wie sie im Wort lesen, da passiert was, da kriegen die neue Kraft. Und das Ergebnis dieser Beschäftigung mit dem Wort Gottes ist, dass dann Esra und Nehemia und den Leviten, so heißt es, alle zusammen dem Volk zuschreien, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn, die ist eure Stärke. Das, was da an diesem Neuanfang Israels war, das ist bis zum heutigen Tag, quasi programmatisch für das Volk Israel. In all ihrer Not, in all ihrer Verzweiflung, in all dem, was Israel wieder getroffen haben, in all den Neuanfängen, in all den Bedrohungen, seid nicht bekümmert, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Aber es geht heute Morgen nicht um Israel, es geht heute Morgen um dich. Es geht um deine Situation. Du hörst dieses Wort von Gott und der möchte sich heute Morgen mit dir unterhalten über deinen Kummer, deine Freude und deine Stärke. Es geht um deinen Kummer. Kummer, das ist, wenn man so im Internet nachguckt oder so ein Begriffswechsel anguckt, Kummer ist ein anhaltender seelischer Schmerz. ist ein ängstliches, schmerzliches Vorausdenken ohne Gewissheit, mit den drohenden oder vorhandenen Schwierigkeiten fertig zu werden. Das ist Kummer. Aber Kummer muss ich eigentlich nicht mit einer Definition erklären, denn Kummer haben wir alle schon gehabt. Das wissen wir, was Kummer ist. Ängste, Nöte, Sorgen. Und vielleicht hast du gerade jetzt Kummer. So einen ganz großen oder so einen ganz kleinen. Nicht die Gesichter des Kummers, die sind ganz unterschiedlich, nicht? Wobei, es gibt auch einheitlichen Kummer. Es hat vor 4, 5 Jahren eine Umfrage des McKinsey-Institutes gegeben, hier in Deutschland, die größte jemals gemachte gesellschaftliche Umfrage. Über 500.000 Befragte gegenüber Internet, 500.000 befragte Deutsche. Thema war, was die Deutschen am meisten bedrückt, was ihnen am meisten Kummer macht. War ein erschreckendes Bild für den Zustand unserer Gesellschaft, denn das zeigte ganz deutlich die Gottlosigkeit unseres Vaterlandes. 60% haben als schlimmste Sorge, als schlimmsten Kummer gesagt, dass sich meine finanzielle Lage verschlechtert. Erste Stelle, dass sich meine finanzielle Lage verschlechtert. Erster. Haben wir vielleicht auch heute Morgen Leute unter uns, die sagen, das ist auch mein erster Kummer. Zweite Sorge mit 58% Nennungen, dass ich im Alter für meinen Lebensunterhalt und meine Gesundheit nicht mehr aufkommen kann. Im Prinzip genau dasselbe wieder. Ich kann nicht aufkommen, ich habe nicht genug Geld. Dritte Sorge mit 44%, dass sich meine Gesundheit verschlechtert. Vierte Sorge mit 42%, dass ich meinen Arbeitsplatz verliere. Alle anderen weiteren Nennungen sind dann unter 15%, mit 8%, alles spielt keine Rolle mehr. Das sind so die ersten Sorgen, die unser Vaterland trägt. Da kann man sagen, immer schön, dass wir nicht andere Sorgen haben, aber furchtbar, weil man sieht, welche Gottlosigkeit da ist. Da spricht keiner davon, dass wir vor diesem Gott gerecht werden, das ist meine erste Angst, sondern, dass ich nicht genügend Geld habe, nicht. Wir wissen ja, es gibt die beiden Götter, den allmächtigen Gott in Jesus Christus und den Mammon, das Geld. Ich weiß nicht, was dein Kummer ist. Vielleicht gehörst du auch zu diesen typischen Deutschen, aber vielleicht bilden wir heute Morgen eine Ausnahme und dein Kummer ist ein anderer. Vielleicht trägt mich ja wirklich dieser geistliche Kummer, dieser berechtigte Kummer. Wie kann ich vor Gott klarstehen? Wie kriege ich einen gerechten Gott? Vielleicht trägt dich aber auch so ein barmherziger Kummer um deine Tochter, um dein Enkelkind, um deine Ehe, um deine Familie. Ich weiß nicht, was dein Kummer ist. Jeder von uns hat unterschiedlichen Kummer. Dieser Kummer, der nagt an uns. Kummer ist etwas, was wir vielleicht alleine tragen, was niemand anderes sieht. Und wir können mit unserer kleinen Kraft so wenig gegen diesen Kummer tun. Cicero, der sehr intelligente römische Staatsmann, Zeitgenosse Cäsars, hat einmal gesagt, kein Geld, keine Weisheit und keine Gelehrsamkeit besitzt genügend Kraft, um Kummer erträglich zu machen. Da kann man ihm recht geben. Weisheit, Geld und Gelehrsamkeit, die können Kummer nicht klein machen, können Kummer nicht besiegen. Aber es gibt einen, der mit jedem Kummer fertig wird. Jesus. Jesus wird mit jedem Kummer fertig. 1. Petrus 5, all eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt sich um euch. Der Herr kümmert sich um alles, was dich kümmert. Um alles. Du brauchst dir keine Gedanken zu machen. Er versteht deinen Kummer. Er trägt ihn. Und er ist bei dir, wo niemand sonst bei dir ist. Und er wird auch mit deinem Kummer fertig. Ganz gleich, was es ist. Du musst das nur glauben. Wenn die einen oder anderen vielleicht sagen, gerade wie die tief drin sind, aber mit meinem Kummer doch nicht. Ich möchte es noch einmal aufgreifen, was ich vor dem Glaubensbekenntnis gesagt habe. Wenn das stimmt, was wir eben im Glaubensbekenntnis bekannt haben, dass wir einen Gott haben, der mit nur einem Wort Himmel und Erde geschaffen hat, der 7 Tage gebraucht hat, um alles zu schaffen, was es gibt. Und wenn es stimmt, dass dieser Gott dich lieb hat, das steht ja im Evangelium durch und durch, dass Gott die Menschen liebt, so sehr lieb hat, dass er seinen Sohn gegeben hat, dass sie für ihn gestorben sind. Wenn es stimmt, was in der Schrift steht, in der Bergpredigt, dass jedes Haar auf deinem Haupt gezählt ist und dass Gott das kennt und sich darum kümmert, wenn das ausfällt, zum Leidwesen mancher älteren Männer.
Wenn das stimmt, dann darfst du eins ganz sicher wissen, dann kannst du dieses Wissen zusammenaddieren und da kommt als Summe raus, der Herr kümmert sich um mich. Und das ist nicht so ein bisschen neben einem stehen, so wie manchmal bei den Beerdigungen, wenn so kondoliert wird am Grab, tut mir furchtbar leid, so und auf die Schulter klopfen, was nicht gemeint ist, aber in Wirklichkeit noch nicht hilft. Sondern dass ein Kümmern mit einer Macht, die alles erledigen kann. Seid nicht bekümmert. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das heißt nicht, dass wir nicht durch Kummer durch müssen. Eben hat der Chor ja in einer anderen Melodie dieses Lied gesungen von Paul Gerhardt: Befiehl du deine Wege. Paul Gerhardt, gelebt im 30-jährigen Krieg. Da war nur Elend in unserem Vaterland hier. Pest, marodierende Söldner, Hunger. Nur ein Drittel der Menschen haben in Deutschland diesen Krieg überlebt. Paul Gerhardt in dieser Zeit von seinen 6 Kindern 5 beerdigt, seine Frau beerdigt nicht. Und dann schreibt er so ein Lied, wie befiehl du deine Wege. Da heißt es in der 6. Strophe über den Kummer: Hoff, o du arme Seele, hoff und sei unverzagt. Gott wird dich aus der Höhle, da dich der Kummer plagt, mit großen Gnadenrücken. Erwarte nur die Zeit, so wirst du schon erblicken die Sonne der schönsten Freude. Nicht ist ja eine Sache, wenn hier ein Olaf Latzel steht, der in einem warmen Haus wohnt, nicht, wo alles gut läuft, gut verheiratet, das Kind ist gesund und alles ist gut, nicht, der gar kein Leid kennt, nicht, wenn der davon spricht, was der Herr in Kummer tun kann, nicht. Das ist ja so eine Sache, der hat es ja nie geschmeckt. Ich bin Gott dankbar dafür. Aber ein Paul Gerhardt, der alles durch hat, was es an Leid gibt, nicht, und 5 eigene Kinder beerdigen, das könnt ihr euch vorstellen, was das heißt, wenn der sowas schreibt. Oh, du arme Seele, auf unseren Verzagen, Herr, will ich aus dem Kummer herausführen. Das darfst du wissen. Nochmal, Gott macht uns nicht immun gegen Kummer. Der wird immer wieder kommen. Wir sind in dieser Welt in Kümmernissen. Und selbst wenn es das Geld ist oder wenn es sonst was ist, wir sind in Kümmernissen. Aber wir dürfen wissen, der Herr ist stärker und größer als dieser Kummer und er trägt ihn. Das ist etwa so wie letzten Monat, da hatte ich auf einmal furchtbare Zahnschmerzen. Ich bin auch als Christ nicht vor Zahnschmerzen gefährdet. Ich hatte Zahnschmerzen, dann habe ich zunächst mal mit Aspirintabletten probiert, nicht mehr ein bisschen Nelkenöl geholfen, nach 3-4 Tagen war klar, du musst zum Zahnarzt gehen. Ich zum Zahnarzt hatte Zahnwurzelentzündung und der Zahnarzt hat mir geholfen. Mir war klar, wenn ich zum Zahnarzt gehe, der braucht vielleicht 1 oder 2 Sitzungen, dann wird er mir helfen. Ich glaube nicht an meinen Zahnarzt, ich bin dankbar, dass Gott Zahnärzte geschaffen hat. Aber ich weiß, der Zahnarzt hilft mir, genauso ist das bei Gott. Wir kommen in Kümmernisse, aber es gibt jemanden, der größer ist als alle Kümmernisse, als alle Sorgen. Das ist Gott, das ist Jesus. Und darfst du wissen. Und so sicher, wenn du zu mir kommen würdest, würdest du mir sagen, du, ich habe furchtbare Zahnschmerzen, was kann ich denn machen? Sag ich bitte, ab zum Zahnarzt gegangen, weil der kann dir helfen und der wird dir auch helfen. Genauso ist es mit deinem Kummer. Dein Kummer wird getragen, wird gelöst von Jesus Christus. Und wenn ich das erlebt habe und wenn ich das im Glauben annehmen darf in meinem Herzen, dann entsteht Freude. Damit sind wir beim zweiten Thema unserer Predigt, um deine Freude. Denn aus lebendigem Glauben, aus echtem Glauben, also nicht in dem, wenn ich so nachklappern kann, was alles in der Bibel steht oder was irgendwelche anderen Leute mir so gesagt haben und so, alle 25 dogmatischen Richtigkeiten aufzählen kann, die so in evangelikalen Kreisen en vogue sind, nein, sondern wenn der Heilige Geist in mir wohnt, wenn ich durch Gottes Gnade erkennen konnte, dass er Gott ist, wenn er in mir wohnt, ich Glied an seinem Leib bin, wenn ich wirklich echten Glauben habe, wahren Glauben, dann wächst aus diesem Glauben die Frucht der Freude. Freude ist das Kennzeichen für Christen. Freude ist das Kennzeichen für Christen. Genauso, wenn jetzt Dortmund bald deutscher Meister wird, dann dürft ihr euch eins sicher sein, wenn man deutscher Meister als Fußballer wird, ein sicheres Zeichen ist, wenn die den letzten Schuss gegen den Ball getan haben, dann ist abgepfiffen, dann schreien die, fallen sie, ja, dann jubeln die. Wenn man deutscher Meister wird, dann jubelt man und freut sich. Das ist ganz klar, das gehört zur deutschen Meisterschaft mit dazu, die Freude. Und so auch bei uns Christen. Die Freude ist elementarer Bestandteil unseres Glaubens. Das Traurige ist, dass wir da so wenig von selber spüren und so wenig ausstrahlen. In der Schrift ist das ganz anders in der Bibel. Da wird immer wieder genau davon erzählt. Ich habe das eben im Evangelium gelesen, nicht an dieser wunderbaren Stelle schon, nicht? Als Johannes Jesus begegnet, Begegnung mit mit Jesus. Sie führt zur Freude. Da, wo ich in und bei Jesus bin, da fängt selbst das kleine Kind an zu tanzen. Im Bauch der Elisabeth. Jesus ist da. Halleluja. Und das geht so weiter nicht. Als Jesus geboren ist, da sind die Engel über dem Stall und da sahen sie, wir verkündigen euch große Freude. Jesus sagt, euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Die Freude, die wir im Heiligen Geist in Jesus haben, die ist bleibend. Das ist nicht so eine Freude über ein neues Auto, das nach 10 Jahren verschrottet wird. Keine Freude über einen Garten, der im Herbst wieder schlecht aussieht. Keine Freude über einen Urlaub, der nur 2 Wochen dauert und. Alles, worüber wir uns freuen in dieser Welt, ist alles nur irdisch und vergänglich. Und wenn wir unser Herz daran hängen, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir früher oder später Kummer kriegen. Aber die Freude an Jesus, wenn wir an ihn unser Herz hängen, die ist bleibend. Die ist so brutal knallhart, dass man selbst durch die schlimmsten Leidenserfahrungen gehen muss. Apostelgeschichte 5, auch so eine wunderbare Stelle in der Bibel. Apostelgeschichte 5, müsst ihr mal nachlesen. Petrus, Johannes, Jakobus und die anderen Apostel, die werden verhaftet vom Hohen Rat und die kriegen verboten, von Jesus zu erzählen. Und dann diskutieren die mit denen und sagen, wir können nicht schweigen von diesem Jesus. Und dann schicken sie sie raus und sagen, ihr dürft nicht mehr reden und zur Strafe foltern sie sie, steht in der Bibel, Geißelung. Und sie geißelten die Apostel. Dann heißt es dann Apostelgeschichte 5,41, sie gingen fröhlich vom Hohen Rat nach den Folterungen. Nicht, das sind keine Gefängnisse wie in Ostelbshausen, so Wohlfühlanstalten, so richtig brutal zusammengeschlagen, gequält, mit Feuer gequält. Nicht, sie gingen fröhlich vom Hohen Rat fort, weil sie für würdig befunden wurden, im Namen Jesu Schande zu erleben. Sie sind so eng bei Jesus, dass sie sich selbst über die Folterungen freuen. Überall wirklich Menschen zum lebendigen Glauben kommen, wo sie wirklich bei Jesus sind, da passiert Fröhlichkeit und Freudigkeit. Philippus, der große Evangelist in der Apostelgeschichte, nicht? Apostelgeschichte 8, der kommt nach Samaria und da predigt er in Vollmacht das Wort und die Menschen kommen alle zum Glauben. Und dann heißt es da, und es entstand große Freude in der Stadt. Große Freude in der Stadt. Römer 14, das ist so ein Satz, sage ich immer wieder, der müsste über jeder Gemeindetür stehen. Römer 14, 17. Das Reich Gottes ist Freude im Heiligen Geist. Das sage nicht ich, das sagt Gott im Heiligen Geist durch den Mund des Paulus. Das Reich Gottes ist Freude im Heiligen Geist. Im 1. Korintherbrief, wo er die Korinther so richtig zusammenfallen, der richtig clincht mit den Korinthern, nicht? Die sind gegen ihn nicht. Und das ist ein ganz hartes Verhältnis. Da erklärt ihr nochmal zu Beginn des 2. Korintherbriefes, wir schreiben euch das nicht, weil wir Herren über euren Glauben sein wollen. Wir wollen nicht Herren über euren Glauben sein, sondern Gehilfen zur Freude, so sagt Paulus, so qualifiziert er das Apostolamt. Gehilfen zur Freude. Und wenn er die Gemeinde ermahnt, Dinge zu tun, dann nur, damit die zur Freude finden. Genauso, wenn ich zum Zahnarzt gehe, der bohrt mir ja auch nicht in den Zähnen rum, weil das ein Sadist ist, sondern der will mir ja helfen halt nicht. Gut, der will auch sein Geld damit verdienen, aber das ist Mittel zum Zweck. Und so auch bei Paulus. Wenn der mal schimpft, dann, damit die Leute wirklich zur reinen Freude kommen. Und so will ich auch mein Pfarramt verstanden wissen. Wenn ich euch mal schimpfe und euch sage, nun lest in der Bibel, nun tut dieses und macht jenes. Nicht, damit ihr irgendwelche Normen erfüllt, die auf meinem so internen Spickzettel stehen, was muss ich als Pfarrer alles machen. Nein, damit ihr zur Freude kommt, zur wirklichen Freude in und mit Jesus Christus. Denn die Frucht des Geistes, Galater 5, ist die Freude. Ist die Freude. Und das ist wunderbar, dass wir einen Gott haben, der für uns die Freude will. Nein, nicht nur, der sie will. Der verordnet sie. Der befiehlt sie. Philippa 4. Paulus. Gott spricht durch Paulus, meinen Geist. Freut euch im Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. Gott befiehlt uns die Freude. Der will das für seine Geschöpfe, weil er uns so gerne hat. So wie sie für ihr Kind, für ihr Enkelkind, das sie von Herzen lieb haben, die Freude wollen. Noch viel, viel mehr will der allmächtige Gott in Jesus Christus für dich die Freude. Dazu bist du geschaffen. Deshalb ist er am Kreuz gestorben. Alles, was schlecht ist, alles, was weh tut, alles, was hat er getragen, das hat er gemacht, damit wir in Freude leben. Das ist das Evangelium, liebe Brüder und Schwestern. Evangelium, die fröhliche Botschaft, heißt das wörtlich übersetzt. Die fröhliche Botschaft, wir haben einen Gott, der will die Freude für uns, für dich. Wenn man das verstanden hat, da kann man eigentlich nur lächeln, da kann man sich einfach nur freuen. Wenn das Gott an das Herz gegeben hat, und zwar nicht nur für so ein kleines bisschen hier, sondern für alle Ewigkeit. Freude ist elementarer Bestandteil des Christentums, des Glaubens. Christentum ohne Freude ist wie die Nordsee ohne Wasser, ist wie Bremen ohne Weser, ist wie Wüste ohne Sand. Das gibt's nicht. Wisst ihr was? Wir brauchen das auch. Das ist auch so ein Problem. Ich sage das auch unserer Gemeinde, wir hier zusammen, ich schließe mich auch mit rein, wir sind zu wenig freudig. Wenn wir die Freude am Herrn hätten, wenn wir da richtig drin knallen würden, nicht nur so ein bisschen, sondern richtig, dann wird es hier missionarisch ganz anders, ja, was passiert, wird es hier ganz anders abgehen in dieser Stadt. Wenn wir was in Freude haben, dann gehen wir ganz anders ran. Aber wenn der Pfarrer erstmal richtig reingehen muss und muss sagen, wer backt denn einen Kuchen, nicht, für die nächste Missionsveranstaltung, wer macht denn, wer tut denn, und so halb zwingend, und die Leute gucken alle unter sich, nein. Da muss er mal einer aufspringen und muss sagen, jawohl, wir, nicht, weil wir freudig sind am Herrn. Die Freude am Herrn ist unser Stärke. Als ich so ein Jugendlicher war, da hatten wir noch zu Hause keine Zentralheizung, da hatten wir immer noch so mit Öl, nicht hier so mit Ölöfen geheizt, sondern eben mit Holzöfen. So, und da musste ich immer, weil ich der Älteste war, musste ich immer Holz machen. Und da war eine Sache, Holz sägen mochte ich überhaupt nicht. Mein Vater, der war ein wunderschöner Vater, ein guter Vater, aber immer klar aufgeschrieben, was ich jede Woche zu machen hatte. Und das Furchtbare war, wenn ich Holz sägen musste, richtig von der Hand nicht. Und man so dicke Eichen und Buchen Dinge sägen muss, da steht man Ewigkeiten dran und ist da am Orgeln halt. Das habe ich ungern gemacht. Da habe ich mal bis zum letzten Tag gewartet, bis ich das machte. Wollte ich nicht. Aber wenn ich Holz hacken durfte, nicht, kaum, dass der den Plan geschrieben hat, habe ich sofort den nächsten Tag erledigt, weil ich Holzhacken unwahrscheinlich gerne gemacht habe. Ich nur Spaß dran gehabt. Am Holzsägen nicht, aber am Holzhacken. So, so ist das mit der Freude am Arbeiten. Das kennen Sie alle nicht. Es gibt so Arbeiten, ach, nicht irgendwo einen Zaun streichen, so macht man nicht gerne. Aber es gibt so Arbeiten, da freut man sich drauf. Die kann man kaum erwarten. Das Auto waschen, nicht, das ja, macht man höchstens so dreimal am Tag, aber die Woche halt, wenn man so richtiger Fan ist, nicht. Es gibt Sachen, hat man richtig Freude. Und so ist es auch für unsere Mitarbeiter im Reich Gottes nicht. Wir brauchen Gottes guten Geist, damit wir Freude haben halt. Und wenn wir erst nur rangehen und haben keine Freudigkeit, dann müssen wir uns normal erst von Gott zurüsten lassen, damit wir die Freude haben, damit wir in seiner Stärke, in seiner Kraft arbeiten können. Und damit komme ich zum dritten, zu deiner Stärke. Seid nicht bekümmert, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Spurgeon, der große Prediger, hat einmal gesagt, schwacher Glaube verursacht starken Kummer. Schwacher Glaube verursacht starken Kummer. Und starker Glaube schenkt Kraft und Lebensfreude. Soll man sagen, meine Güte, das macht mich wieder so richtig runter. Mein Glaube ist eben zu schwach. Meine Güte, ich bin eben so, ich habe keine Freude. Ich weiß jetzt auch die Ursache, der Glaube ist schwach. Aber wisst ihr, den Glauben können wir auch nicht selber machen. Den Glauben kriegen wir ja auch geschenkt. Für den Glauben sind wir gar nicht verantwortlich. Den können wir uns abholen. Glaube ist ein Geschenk Gottes. Stärke ist etwas, also Kraft ist eine physikalische Größe, die hat immer einen Ursprung. Wo immer in dieser Welt eine Kraft auftritt, kommt die irgendwo her. Die Physiker nennen das den Moment, den Beweger, nicht? Und die fragen ja immer nach dem Prima Moment, den ersten Beweger, der ersten Kraft, die diese Welt geschaffen hat. Das wissen wir aus der physikalischen Gesetzmäßigkeit. Jede Kraft hat einen Ursprung, kommt irgendwo her. Und wichtig ist, wenn wir Kraft brauchen, dann müssen wir uns irgendwo auftanken. Zum Beispiel auch für die Funktion unseres Körpers, dass wir gehen können. Für alles, was wir aufwenden, kraftmäßig, müssen wir essen und trinken, Kalorien zu uns nehmen, damit wir Kraft haben. Oder für dieses Handy. Ich habe Ihnen mein Handy mitgebracht. Sie sehen hier mein Handy. Sie haben vermutlich auch alle ein Handy. Da wissen wir, die Dinger haben ganz schön Kraft. Die können fotografieren, da können sie Musik drauf hören, da können sie Fotos machen, können auch mit telefonieren. Aber damit die Dinger Kraft haben, müssen sie alle 5-6 Tage an den Akku ran. Da muss man den anschließen, damit hier Strom reinkommt, damit der Akku wieder geladen ist. Und so wie das in der Physik ist, Energie, Stärke, Kraft kommt nicht irgendwo her. So ist das auch mit den geistlichen Grundprinzipien. Auch unsere Stärke, unsere Energie kommt nicht aus uns selber. Die holen wir von einer anderen Kraft. Meine Stärke, meine Kraft kommt nicht aus mir selber. Die kommt von Gott. Und wisst ihr, ich muss genauso wie dieses Handy immer wieder an den Akku ran. Ich muss mich immer wieder andocken. Und das hier ist mein Akku. Nicht das Wort Gottes. Im Wort Gottes, da tanke ich persönlich auf. Das ist die Kraftquelle. Da begegnet mir Gott. Und wir sind berufen, das zu tun. Wir sollen immer wieder darin auftanken. Epheser 6 heißt es, seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und wenn ich immer wieder hier sage, bitte, lest jeden Tag ein Kapitel im Alten, ein Kapitel im Neuen Testament. Dann häufig natürlich sage ich ja nicht bitte, bitte, sondern ich ordne das mit Zeigefinger an, aber dann nur deshalb, weil ich möchte, dass ihr gestärkt seid. Weil wenn ihr da drin seid im Wort und wenn ihr dann mit Gott betet, dann werdet ihr merken, wie ihr im Kontakt auf einmal ganz neue Freude erfahrt. Wie Johannes der Täufer, nicht nur nicht geboren, wir können es nicht beschreiben, was da passiert ist in dieser Kommunikation zwischen Maria und Elisabeth. Auf einmal fängt er an zu tanzen, spürt, da ist Jesus. Das passiert uns, wenn wir, uns begegnet ja nicht Maria mit Jesus schwanger, sondern wir begegnen uns Jesus im Wort, dann merken wir auf einmal, wie wir neue Kraft kriegen. Und gerade dann, wenn wir ganz tief drin sind, wenn wir kraftlos sind, denn das will Gott uns gerade dann, wenn der Kummer am schwer ist, mit Kraft füllen. Lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Aber wisst ihr, wir versuchen häufig, ja, uns dann anderswo Kraft zu suchen. Wir gehen nicht zur eigentlichen Kraftquelle und wollen uns dann mit anderen Dingen über Wasser halten. Das ist wie wenn jemand ein Auto hat und es ist kein Benzin drin. Man möchte das gerne fahren, das funktioniert eigentlich, das Auto. Und dann bittet man die Nachbarn, schiebt mich dann nochmal 50 Meter weiter. Die kommen dann und schieben auch nicht. Natürlich bewegt man sich dann mit dem Fahrzeug und kann vielleicht das Radio anstellen. Aber es ist ja kein Autofahren. Wenn da der Sprit fehlt, dann brauchen wir nicht die Nachbarn zu holen. Dann müssen wir wieder Benzin reingießen. Dann können wir das Ding anlassen und dann können wir fahren. Und so ist es auch mit unserem Kümmernissen. Und ich saß irgendwelchen Leuten hinzulaufen, die um was zu bitten oder auf unser Bankkonto zu schielen und zu meinen, da wäre Hilfe. Hilfe ist beim Herrn dieser Welt. Er gibt uns Kraft. Und wenn wir das erlebt haben, wie stark das ist, da wird man einfach nur froh. Da wird man einfach nur dankbar. Das geht dann automatisch. Da wird man glücklich und froh, was dieser Gott tut. Unsere Kraftlosigkeit und die Kraftlosigkeit des ganzen Christentums hier in Deutschland im 21. Jahrhundert, die korrespondiert mit unserer Bibelvergessenheit und unserer Gebetsverdrossenheit. Da gibt es einen unmittelbaren Zusammenhang. Wir sind nicht mehr genug an der Quelle und deshalb haben wir auch so viel Kummer. Und wer sich ganz einbettet in unser Herrn, in die Schrift, im Gebet, glaubt mir, der wird ein freudiger Mensch. Für den werden viele Probleme des Weltes überhaupt keine Rolle mehr spielen und dann fehlt der Herr die Kümmernisse weg. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht. Und das wünsche ich dir, dass du neu dich aufmachst, nicht? Dass du dich neu andockst an die Kraft Gottes, nicht? An diesen wunderbaren Gott, dass du neu in die Schrift eintauchst, damit du dich füllen lässt und ganz neu zur Freude unseres Gottes findest. Das darf ich dir heute Morgen noch einmal zurufen, im Auftrag und Namen des allmächtigen und ewigen Gottes. Dir, für dein Leben, für deine Situation, heute Morgen hier am 20. Februar 2011. Gott ruft dir zu. Sei nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist deine Stärke.